Ja, hallo nochmal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute zu unserem Protestsonntagsspaziergang hier fürs AKW gekommen seid. Ja, liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner, wir möchten heute die energiepolitische Situation hier in der Bundesrepublik beleuchten. Es prallen, was auch in den letzten Monaten das ganze Jahr über schon deutlich wurde, zwei Energiewelten aufeinander. Die bisherigen fossilen, auch Atomkraftwerke, vor allen Dingen aber Kohle, Großkraftwerke und die dezentralen Erneuerbaren, die sich schon vehement entwickelt haben. Wir möchten aber auch heute eingehen auf das Thema, neben der energiepolitischen Situation insgesamt, wie sieht es eigentlich mit dem Atomausstieg aus und möchten euch dazu heute nochmal einen Überblick geben, denn der Atomausstieg ist ja sozusagen erledigt. Jeder geht davon aus, dass das Thema abgehakt ist. Uranfabriken, Kernforschungszentrum Karlsruhe und der Betrieb von immer noch 7 AKWs werden ausgeblendet. Und gleichzeitig wird da dargestellt, die Energiewende wäre sehr schwierig und könnte nicht kurzfristig kommen. Deshalb wird sie politisch bis ca. 2050 erst angepeilt. Das Motto von unserem heutigen Atomsonntagsspaziergang lautet deshalb Atomausstieg, AKW-Laufzeiten und Entschädigungen. Atomausstieg 2011. Am 11. März ging in Fukushima in 3 Atomkraftwerken der Super-GAU los, die radioaktive Kernschmelze. In Deutschland waren im Jahr 2011 noch 17 Atomkraftwerke in Betrieb. Die Forderung von uns als Anti-AKW-Bewegung und auch die Mehrheit der Bevölkerung war damals so aufgestellt, dass gesagt wurde, Atomausstieg sofort. Statt Atomausstieg sofort wurden aber nur 8 AKWs abgeschaltet. Und 9 Atomkraftwerke durften trotz Fukushima weiterlaufen, auch mit der ungeklärten Frage Atommüll wohin. Seit 2011 bis heute 2018 sind von diesen 9 AKWs nur 2 weitere vom Netz. Und erst Ende 2019 soll jetzt mit Philippsburg 2 ein weiteres Atomkraftwerk stillgelegt werden. Die 6 größten und gefährlichsten, aber auch diejenigen, wo die Energiekonzerne das meiste Geld damit machen, diese 6 dürfen noch weiterlaufen, 3 bis Ende 2021, dann sollen diese abgeschaltet werden und 3 weitere, unter anderem Neckarwestheim 2, noch bis Ende 2022. Atomausstieg, haben wir damals gesagt und sagen nach heute, sieht anders aus, abschalten sofort. Jetzt sind wir heute außerordentlich viel. Ich hoffe, ihr habt alle noch gute Augen, sonst kommt ihr einfach ein bisschen näher. Ich bin ein Freund der Visualisierung, denn der Atomausstieg, der 2011 gestrickt wurde, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Er hat sozusagen übergeordnete Parameter. Und die übergeordneten Parameter habe ich hiermit aufgeführt, in blau. Das sind die Bundestagswahlen. Also sprich, wir hatten 2017 jetzt im Herbst die Bundestagswahl. In dieser Legislaturperiode gehen dann nur 2 AKWs vom Netz. In der vorhergegangenen Wahlperiode des Bundestages ging überhaupt kein AKW vom Netz. Und dann ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wann ist die nächste Bundestagswahl? Die ist im September 21. Und Ende 21 sollen dann Gundremmingen C, ein hochgefährlicher Siedewasserreaktor, noch so lange laufen und aber auch Gronde und Brockdorf dann abgeschaltet werden. Erst nach der nächsten Bundestagswahl. Und dann geht das ganze Thema weiter. Im Dezember 2022 sollen dann neben Neckarwestheim hier Neckarwestheim 2 noch Isar 2 und Emsland abgeschaltet werden. Und das, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, ist landläufig das, wo die Mehrheit der Bevölkerung oder viele auch davon ausgehen, Atomausstieg ist durch, kann ich nur noch mal betonen. Das möchten wir zuerst noch mal erleben mit dem Widerstand, den dann die Energiekonzerne noch machen werden. Und auch mit der ganzen Frage Urananreicherung, Forschen an neuen sogenannten Atomreaktoren. Das alles gehört für uns auch zum Atomausstieg. Und deshalb fordern wir das Abschalten und Stilllegen von allen Atomanlagen, nicht nur der Atomkraftwerke, als auch der Urananreicherung und der Brennelementefabrik in Lingen. Das ist unsere Forderung. Dann mache ich jetzt mit euch noch eine kurze Zeitreise. Atomausstieg Nummer 1, wann war das und warum kam der? Ja, Atomausstieg Nummer 1 wurde im Jahr 2002 von einer rot-grünen Bundesregierung beschlossen. Erzwungen durch Proteste auf der Straße, indem gegen Castortransporte insgesamt, aber auch die Castortransporte nach Gorleben, so viele Demonstranten auf die Straße gingen und auch gegen den Weiterbetrieb von AKWs demonstriert wurden, bundesweit. Auch wir hier hatten große Abschaltdemos in der Gewestheim. Deshalb wurde dann politisch in Berlin dieser Atomausstieg Nummer 1 beschlossen. Der Beschluss hat im Kern Folgendes. Es gibt dann keine Atommülltransporte mehr, wurde 2002 beschlossen, ab dem Jahr 2005. Warum? Das war die Geburtsstunde Atomausstieg mit Standortzwischenlagern. Deshalb hat jedes der 12 AKW-Standorte in der Bundesrepublik Deutschland ein sogenanntes Standortzwischenlager erhalten, damit keine Atommülltransporte durch die Republik rollen. Und deshalb stehen in der Gewestheim und in den anderen 11 Standorten dann jetzt in den sogenannten Castorhallen, hier in zwei Tunnelröhren, dann die Castoren, voraussichtlich genehmigt bis jetzt bis zum Jahr 2046. Keiner weiß, was dann geschieht. Aber der Kern, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, von diesem ersten Atomausstieg, der hat Nachwirkungen bis zum heutigen Tag in Bezug auf Klagemöglichkeiten für die AKW-Betreiber. Warum? Denn dieser Atomausstieg wurde gestrickt von langem politischer Hand. Es gab dann 2011 nach dem Fukushima-Supergau zuerst mal 3 Monate Moratorium und da wurde verhandelt auf Bundes- und auf Landesebene. Und damals waren dann auch Herren dabei, wie zum Beispiel der Herr Hönnehöfer, der immer wechselt zwischen als Staatsminister in den Ministerien und der Atomindustrie, E.ON und RWE vorwiegend. Und dann wurde dieser Atomausstieg in der Form vereinbart, dass es sogenannte Reststromungen gab. 2002 wurden für jedes AKW Reststromungen definiert im Sinne von Betriebsgarantie. Und diese Reststromungen hatten rechnerisch mindestens 38 Jahre für jedes AKW Laufzeit. Dann muss man aber wissen, dass auch für Mülheim-Kärlich, also zum Beispiel AKW, das nie in Betrieb ging, wurden auch solche Reststromungen vereinbart. Und diese Reststromungen dürfen von einem AKW aufs andere übertragen werden. Das war der Kern vom Atomausstieg Nummer 1. Das heißt, es ging nicht nur über 38 Jahre, sondern im Prinzip war damals eine Betriebsgarantie viel länger. Dagegen hat sich dann auch wieder Widerstand formiert, hauptsächlich aber auch von den alten Energiekonzernen. Und so kam es, dass der Atomausstieg Nummer 1 dazu geführt hat, dass hier dann, als keine Castortransporte mehr waren bundesweit, ab 2005 auch die Proteste deutlich weniger wurden und im Jahr 2010 dann die CDU-FDP-Bundesregierung beschlossen hat, sie machen jetzt die Laufzeitverlängerungen. Haben dann Laufzeitverlängerungen von weiteren 12 Jahren für jedes AKW beschlossen? Ja, und dann kam März 2011 dann Supergau in Fukushima. Die Konzerne haben mit den Laufzeitverlängerungen gedacht, sie sind die großen Sieger, was sie pro forma auch waren. Aber sie haben ihre Dinosaurierpolitik fortgesetzt und die Energiewende, die mitmacht, was jetzt auch die Stromeinspeisung von 1998 bis im Jahr 2000, die Energiewende von unten mit Macht durchgaloppiert und das haben die Konzerne dann alles verschlafen. Und dann Atomausstieg Nummer 2, habe ich eben schon gesagt, zuerst 3 Monate Moratorium und dann nur 8 Abschalten. Und dieser Hintergrund aber, der wirkt bis jetzt noch nach in dem Sinne, dass jetzt die AKW-Betreiber auch die Möglichkeit haben, vor dem Bundesverfassungsgericht und durch andere Klagen Schadenersatz sich einzuklagen. Denn diese Reststrommengen spielten auch und spielen beim Atomausstieg Nummer 2 nach Fukushima immer noch eine große Rolle. Deshalb gab es jetzt ja vor wenigen Monaten auch ein Urteil, wo ein finanzieller Anspruch von über 1 Milliarde Euro jetzt RWE und Vattenfall zugesprochen wird wegen diesem sogenannten Atomausstieg und sie dann ihre erwarteten Gewinne nicht mehr einfahren können. Warum RWE und Vattenfall? Eigentlich hatte auch E.ON geklagt und sie wollten ursprünglich sogar 19 Milliarden Euro. Aber E.ON hat schon Reststrommengen übertragen und EnBW hat es auch schon gemacht. Deshalb wurde vor Gericht denen, die das noch nicht ausnützen konnten, das ist jetzt mal RWE und Vattenfall, dann dieses zugesprochen, dass jetzt noch der Bund, sprich wir Steuerzahler, das zahlen dürfen. Wenn man sich jetzt einen kurzen Überblick verschafft, was eigentlich alles ansteht oder anstand in den letzten 2 Jahren zum Thema finanzielle Umverteilungen, so würde ich es mal nennen. Brennelementesteuer. Auch Brennelementesteuer wurde nach Fukushima beschlossen, aber auch in der Form, dass jetzt die Möglichkeit bestand, dass die Energiekonzerne dagegen geklagt haben. RWE, E.ON und auch EnBW hier haben zusammen über 1,8 Milliarden Euro Schadenersatz bekommen. Dann das mit den Reststrommengen habe ich eben schon gesagt, 1 Milliarde Euro. Dann ging es darum, dass jetzt in 2018, in diesem Jahr und 2019, gehen alle sogenannten Standortlager und auch die Zwischenlager, also Ahaus, Gorleben und Greifswald-Dubmin in Bundesbesitz über. Während die Konzerne noch viel mehr Klagen laufen hatten, hat unter Einschluss auch der Opposition, sprich der SPD und der FDP, es bundesweit Verhandlungen gegeben, dass die Konzerne, die 35 Milliarden steuerfreie Rückstellungen hatten, davon nur 23 Milliarden in einen Fonds einbringen müssen. Alles andere, Langzeitlagerung, ist das Thema vom Steuerzahler. Und der größte Brocken, da versucht Vattenfall vor einem US-Schiedsgericht wegen dem Atomausstieg noch 4,7 Milliarden Euro zu erhalten. Von diesen Verhandlungen dringt eigentlich nichts nach außen, aber es heißt nur, dass das jetzt sozusagen schon in einer Schlussphase sich befindet. Wir können gespannt sein, was da an Schadensersatz dann rauskommt. Dann Thema Kohlekraftwerke. Ganz heißes Thema im wahrsten Sinne, was da gerade politisch läuft. Aber auch der Rückblick. Es gab auch schon vor 3 bis 4 Jahren die Diskussion zum Thema Emissionshandel und uralte Braunkohlekraftwerke. Und damals begannen auch die bundesweiten Proteste da dagegen. Dann gab es einen Kompromiss, dass die Energiekonzerne 15 sogenannte kleine, aber richtige Dreckschleudern und gesundheitsgefährliche kleinbraune Kohlekraftwerke abgeschaltet haben. Aber in diesen Verhandlungen kam dann auch raus, dass sie über 8 Jahre verteilt dann ca. 1,8 Milliarden Euro in Schadensersatz bekommen. Und das Beste, mit den Anführungszeichen das Beste, das war schon immer die Regelung der sogenannten Reservekraftwerke. Die EnBW zum Beispiel hat in Marbach Reservekraftwerke, also das Ölkraftwerk, hat in Walheim die Kohlekraftwerke und dafür bekommen die EnBW und bundesweit die anderen dann Geld, dass sie diese als stille Reserve bereithalten. Das heißt, das war früher das unternehmerische Risiko, war, dass wenn du bestimmte Ereignisse hattest, du musstest dann, egal ob es hoher Strombedarf war oder weil andere Großkraftwerke nicht konnten, musstest du die in Betrieb nehmen, das zahlen heute wir. Warum erzähle ich Ihnen euch das heute so ausführlich? Weil der Großteil von diesen Geldern, die ich jetzt aufgezählt habe, fließt alles in die EEG-Umlage ein in der Form, dass über die Netzentgeltgebühren, die sind inzwischen eine richtige Gelddruckmaschine geworden, und dass über die Netzentgeltgebühren das dann von uns als Verbrauchern geholt werden kann. Und das alles sollten wir im Blick behalten zum Thema, was steht gerade alles in der Energiewelt an und eben auch diese Fakten dann auf den Tisch legen und sagen, die politischen Forderungen, die die Energiekonzerne stellen und auch der Weiterbetrieb von den ganzen fossilen Kraftwerken jetzt noch mit viel Entschädigung, das geht gar nicht. Gesundheitliche Gefährdung, Abstellen von gesundheitlichen Gefährdungen, wie vor allen Dingen auch beim Braunkohle, beim ganzen Kohlethema, wie bei Atomkraftwerken, das darf nicht noch unsinnigerweise entschädigt werden. Man muss für die Arbeitnehmer eine Lösung finden, aber nicht für die Konzerne. Ja, dann komme ich wieder zum Überblick, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, in der Form, wie stehen gerade die Energiekonzerne da, kontra gegen die dezentrale, regenerative, weitere Energiewende von unten. Vattenfall hat sein gesamtes Braunkohlegeschäft, das sie nach der Wende in der DDR gekauft haben, also die sogenannte Lausitz, an einen tschechischen Investor weiterverkauft. Es besteht der begründete Verdacht, dass dieser Investor gar nicht die Absicht hat, die Betriebsgenehmigung, die bis 2040 oder 45 geht, auch in Anspruch zu nehmen, sondern da begann auch die Diskussion schon über die Entschädigungszahlungen, die jetzt mit dem Urteil zum Hambacher Forst ja auch wieder neu auflammt und dass eben dieser tschechische Investor dann auch diese Entschädigungszahlungen haben möchte. Vattenfall ist sonst noch an Kohlekraftwerken beteiligt. Das Übelste ist das Thema Moorburg bei Hamburg und Vattenfall hat noch Mitbeteiligungen an 2 oder 3 Atomkraftwerke mit RWE und E.ON zusammen. EnBW, unser Heimatkonzern. Ja, die haben nach wie vor ein Problem in der Form, dass ein Großteil ihres Stromes aus Atom und Kohle kommt. EnBW hat fast keine Braunkohle, aber EnBW ist einer der bundesweit größten Steinkohlestromhersteller. Siehe Karlsruhe, siehe Mannheim und so weiter und so fort. Das bedeutet, die EnBW hat das Wasserkraftwerk in Rheinfelden und sonst aber große Probleme. Aber Herr Mastieu und die Geschäftsführung von EnBW stellen das immer sehr zukunftsweisend und positiv dar, dass sie in die Regenerativen einsteigen. Sie mussten allerdings, da die Ertragskraft bis vor 2 Jahren rote Zahlen jedes Jahr produziert hat, mussten sie die Investitionen dringend runterschrauben. Die EnBW ist aber sehr einfallsreich und die EnBW hat auch noch den Fuß in vielen Kommunen drin, über die Netze und so weiter. Deshalb hat die ENBW vor vielen Jahren zuerst Bürgerbeteiligungen als stille Beteiligungen angeboten, auch den Kommunen und Ihnen. Wenn Sie also Tausende von Euro übrig haben, sagt die ENBW, gebt uns das und wir investieren das in die Erneuerbaren. Man kriegt auch einen Zins dafür, allerdings haben wir kein Mitspracherecht. Der letzte Clou, was gerade läuft, haben Sie vielleicht auch verfolgt. Die letzten 2 bis 3 Wochen stand es auch in den Medien. Die ENBW hat jetzt nochmal Anleihen für 500 Millionen Euro ausgegeben, die auch alle gezeichnet wurden. Und auch diese 500 Millionen Euro möchten sie dann in regenerative stecken, vorwiegend dann in Windkraft auf See. Was allerdings das große Thema ist, wenn jetzt Kohle nicht mehr fliegt, wenn Atomkraftwerke abgeschaltet werden, dann stellt sich die grundsätzliche Frage auch für die ENBW, wie soll es denn überhaupt noch weitergehen? Und dieses Problem haben die 2 Größten. Und zwar richtig dick, RWE und E.ON. Staccato kurz zusammengefasst. Wegen der Energiewende sind deren Geschäftsmodelle total zusammengebrochen und sie stecken noch mitten im Strudel drin. Es gab schon zwei Lösungsversuche bei den Konzernen. Im Jahr 2014 hat E.ON Uniper gegründet und 2016 dann RWE, die Tochter Innogy. In diese Trennungen von Altgeschäft und Neugeschäft müsst ihr euch so vorstellen, das war quasi eine Firmentrennung, damit man eine Bad Bank hat, was auslaufen soll. Allerdings hat auch das nicht funktioniert. Und jetzt wurde vor kurzem bekannt, erst seit 2 bis 3 Monaten auch öffentlich diskutiert, die beiden größten Konzerne, die es in Deutschland oder auch auf europäischer Ebene gibt, haben jetzt Verhandlungen aufgenommen, um ihre Geschäftsfelder vollkommen neu zu strukturieren. RWE soll jetzt der produzierende Konzern werden. RWE erhält von E.ON dann alle fossilen Kraftwerke und auch alle Erneuerbaren. Und umgekehrt soll dann E.ON der große Dienstleistungskonzern werden. E.ON erhält dann alle Netze und alle Kunden, auch alle im Gas- und Stromgeschäft bisher getrennten. Das ist das neue Ideal, was Sie sich vorstellen. Und ich hoffe, dass es die Kartellbehörden nicht genehmigen, denn sonst haben wir hier den Versuch, durch die Hintertür wieder Monopole auf Deutschland- und Europaebene zu bilden, die dann voll gegen die Energiewende von unten agieren können. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden. Denn die Zukunft der regenerativen, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, diese Zukunft ist genauso wie in der Vergangenheit schon, dass die Verteilung, die Speicherung und auch die Besitzverhältnisse, die werden lokal sein und der Strom wird dezentral eingespeist und den Großteil dann auch dezentral verbraucht. Mit neuen Monopolen geht das nicht. Die weitere Energiewende, das war schon immer so, kann auch zukünftig nur gegen diese bisherigen Großkonzerne und gegen alle Monopolstrukturen durchgesetzt werden. Und da müssen wir alles dafür tun, damit es auch so weitergeht. Wir haben dann, liebe Atomkraftgegner, Atomkraftgegner, was jetzt die Erneuerbaren angeht, folgende Situation. Die Ausbremsversuche, die jetzt vor 4 Jahren rechtlich gestartet wurden, mit neuen Bestimmungen, haben im Kern 2 Ebenen. Das eine, es wurden dann Zubaukorridore definiert. Statt dass die regenerativ, vor allem die Photovoltaik, die sehr gut zugelegt hat, und Wind und Land auch noch, dass die weiter gepusht werden, hat man jetzt Korridore eingeführt, um das Ganze dann zu begrenzen. Offshore, wo Milliardeninvestitionen notwendig sind, in Klammer Konzerne, ist nach wie vor gewünscht und erhält auch hohe Einspeisevergütungen. Das zweite sind dann Zwangsausschreibungen. Zusätzlich zu den Korridoren gibt es seit 3 Jahren und praktiziert seit dem letzten Jahr, in diesem Jahr, sogenannte Zwangsausschreibungen für alle Windräder, die an Land gebaut werden, und für alle größeren Photovoltaikanlagen. Und das bedeutet, dass jetzt der Zubau, der erfolgte, in der Regel schon Windanlagen, die vor diesen Zwangsausschreibungen kamen, noch gebaut werden, dass jetzt auch in diesen 3 Ausschreibungsrunden, die bisher stattgefunden haben, viel weniger vergeben wurde. Und das Ziel, das politische Ziel ist, pro forma sagt man, derjenige erhält den Zuschlag, der dann mit den geringsten Kosten und die Kilowattstunde am günstigsten produzieren kann. Was allerdings das ganze Problem ist, das ist, dass wenn jetzt so wie bisher Energiegenossenschaften, die es auch bei uns hier im Ländle viele gibt, wenn die was gebaut haben, also Windräder gebaut haben, dann haben die das sozusagen auf der kleinen Ebene gebaut und können sich nicht noch leisten, viel Geld auszugeben für Planungskosten oder sich an bundesweiten Ausschreibungen zu beteiligen. Und das ist der politische Hintergrund. Man hat jetzt pro forma für Bürger Wind noch eine Gesetzesänderung gemacht, die aber nur auf dem Papier greift, aber praktisch nicht. Und deshalb sieht es jetzt so aus, wenn ich jetzt wieder zurückkomme aufs Ländle, dass bei uns jetzt überhaupt letztes Jahr 2017, 2018 durch diese Ausschreibungen kein einziges neues Windrad mehr genehmigt wurde für Baden-Württemberg. Absolute Katastrophe. Die Politik, auch die grün-schwarze oder vorher die grün-rote Landesregierung, haben das alles kaschiert und versucht, es unter den Teppich zu kehren. Diese Ausschreibungen, diese Zwangsausschreibungen, diese Zwangskorridore müssen weg, damit wir wieder von unten die Energiewende pushen können und das so rasch wie möglich. Die gute Nachricht bei einem sehr problematischen Thema: Klimawandel. Der Klimawandel, der jetzt real auch wieder in diesem Jahr in Europa bei uns in der BRD angekommen ist, da hat es dazu geführt, dass oft die Sonne scheint. So gut wie nicht mehr regnet. Aber wenn viel die Sonne scheint und wenn dann auch noch öfters der Wind weht, hat es dazu geführt, liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner, dass wir, was jetzt die ersten Halbjahreszahlen angehen, einen neuen Rekord am sogenannten Netto-Stromeinspeisung haben. Und zwar, wir liegen jetzt bei 41% regenerative Energien bei uns, auch hauptsächlich mit viel Sonne, und die Photovoltaik hat es gerichtet. Dieser neue Höchstwert steht jetzt entgegen, das ganze Thema Kohleverstromung und die noch laufenden 7 AKWs. Auch viele Massenproteste, zuerst in den letzten Jahren in Lausitz, aber auch bei Köln im sogenannten Hambacher Forst, haben jetzt ja dazu geführt, dass das Thema praktisch zum Lärmlegen auch kam, dass also tageweise nicht mehr produziert werden konnte und dass es vor allen Dingen ein politisches Thema gab. Das politische Thema allerdings in der Form, dass Landesregierung vor Ort und aber auch die Bundesregierung zuerst noch voll an der Braunkohle und dem rigorosen Abbau weiter festhalten wollten. Durch die Proteste und aber auch jetzt durch das Gerichtsurteil ist RWE gezwungen, hier vollkommen neu umzudenken. Und eines ihrer Geschäftsfelder, auf das sie noch seit Jahrzehnten setzen wollen, also die haben noch Betriebsgenehmigungen zum Abbau bis 2040 und 2045, das wird so ganz sicher nicht mehr realisiert werden können. Deshalb muss sich RWE, E.ON und ich sage auch Baden-Württemberg, EnBW vollkommen neu orientieren. Das ist gut so. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, das heißt, wir müssen im Blickfeld behalten, was gibt es hier an Atomausstieg und was gibt es vor allen Dingen an Kosten, die umverteilt werden, vorwiegend dann über die EEG-Umlage, damit die Konzerne dann auch Geld bekommen, wo früher dann die Politik einfach gesagt hätte, alte Braunkohlekraftwerke müssen vom Netz. Und dafür gibt es keine Entschädigung. Und das, liebe Atomkraftgegner, muss auch unsere Forderung sein. Wir wollen die Energiewende jetzt, alle Atomanlagen stilllegen und die alten Braunkohlemäuler müssen ebenfalls sofort vom Netz, die dezentrale Energiewende weiter gepusht werden.